Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, an diesem Montag zwei grosse Themen in der letzten Woche. Der Tod von Elisabeth II. Und eine Wende im Krieg in der Ukraine mit grossen Verlust für die Russen. Und dann Abstimmungen vom 25. September, Massentierhaltung, AHV-Alter und Verrechnungssteuer. Also gestern wieder mal der Beweis, dass zwei grosse Themen für die Zeitungen zum Teil zu viel sind. Ukraine hat nur zum Teil und eher ein bisschen im Hintergrund stattgefunden, am besten noch die NZZ am Sonntag. Dort auf dem Titel über die Ukraine, allerdings ohne Vertiefung, weniger gut Sonntagszeitung, erst hin im Ersten Bund und um Titel «Russen ziehen sich zurück». Beschönigend, es war eine wilde Flucht. Und am schlimmsten der Sonntagsblick, 15 Seiten Königin, kein Artikel über den Ukraine-Krieg, obwohl es die grösste Veränderung gab seit Monaten. Und wie kann man das erklären, Markus?
Ja gut, ich glaube, es ist halt wirklich weit weg und die Leute haben das Gefühl, ja, das geht jetzt einfach weiter. Es ist natürlich, merkst du ja, die Medien, es ist nicht mehr die Aufmerksamkeit, ist nicht mehr dort. Und das ist auch beim Leser so, weil Klickzahlen sind wichtig für die meisten heutigen Redaktionen, von dem her ist es logisch.
Aber es ist doch der entscheidende Moment wichtig, ja, in dem Krieg, wo ganz Europa bedroht. Und da frage ich mich, ist es noch zu wenig Leute oder zu wenig Engagement? Also wir beispielsweise haben gestern eine Sondersendung gemacht mit Kurt Pelda, weil ich finde das unglaublich wichtig, was passiert ist. Es hat mich auch emotional berührt, von Stunde zu Stunde. Ist immer grösser und bedeutender geworden, was da gemeldet worden ist.
Genau, also ich glaube, die meisten Leute haben es natürlich zuerst realisiert. Selbst Journalisten haben es nicht richtig gecheckt, das ist normal. Aber es bleibt dabei, es ist eine ganz wichtige Wende und hoffentlich eine gute Wende. Man weiss ja nie, ob es das hebt und ob es weiter Erfolg hat oder nicht, aber es ist spektakulär. Also man muss es wirklich mal sagen, es ist spektakulär, was die angebracht haben. Totale Überraschungsoffensive, die Russen sind völlig auf dem falschen Fuß verwutscht worden und du hast es völlig richtig gesagt, sie rennen um ihr Leben, sie lassen alles hinter sich, Panzer stehen rum, Munition bleibt liegen, es sieht aus wie in Afghanistan, wo der Joe Biden abgezogen ist.
Also die Experten haben sich ja in diesem Konflikt total geirrt. Zuerst haben sie gesagt, der Putin greift nicht an, das kann gar nicht sein. Dann Kiew fällt in 3 Tagen, ist auch nicht passiert. Dann Ukraine kann sich gar nicht verteidigen. Dann Ukraine kann sich zwar verteidigen, aber nicht angreifen. Es ist ein eingefrorener Konflikt und alles ist anders, alles ist falsch gewesen.
Gut, aber da muss man jetzt auch ein bisschen versöhnlich sein. Ich meine, das ist immer so. Das ist, ich lese relativ viel jetzt über den Ersten Weltkrieg zum Beispiel. Das ist wahnsinnig schwer gewesen, um das einschätzen, wie das weitergeht. Das ist eben das Wesen vom Krieg. Und das klingt jetzt so banal, aber es ist einfach so. Es ist alles extrem überraschend. Es ist alles immer nicht vorhersehbar, das ist klar. Aber, würde ich auch betonen, man hat völlig nicht realisiert, was die Amerikaner alles zustande bringen. Weil da muss man schon sagen, es ist eine Mischung, oder? Die Ukrainer, unglaublicher Mut, unglaublicher Widerstandswille, das hat man völlig unterschätzt und ohne den geht es nicht. Gleichzeitig ohne Amerikaner gehört es natürlich auch nicht. Also es ist eine wahnsinnig gute Kombination, die auch zeigt, ich würde es noch einmal betonen, was für eine Supermacht Amerika immer noch ist.
Gut, aber ich meine, die Putin-Versteher, die haben einfach nicht gesehen, was passiert. Der Gregor Gysi beispielsweise, ein grosser deutscher Politiker aus der DDR, immer noch außenpolitischer Sprecher von der Linke, hat noch am letzten Mittwoch in einem Spiegelgespräch Folgendes gesagt. Militärisch ist Russland nicht zu schlagen. Es sei denn, wir machen den dritten Weltkrieg. Die Ukraine kann nicht gewinnen. Die russischen Streitkräfte werden auch unterschätzt. Natürlich ist das Gegenteil richtig, sie werden überschätzt. Und sie haben keine Motivation, keine Strategie, verteidigen nicht ihr Land wie die Ukraine und nicht wie es die Russen im Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Sie haben schlechte Ausrüstung und schlechte Waffen. All das wollen die Putin-Versteher nicht sehen. Und jetzt ist etwas passiert, wo die völlig auf dem linken Fuß verwutscht haben.
Absolut, aber ich meine, Gregor Gysi, muss man jetzt auch mal ehrlich sein, was hat der politisch in seinen 70 Jahren als Politiker je richtig eingeschätzt? Also, er ist immer auf der falschen Seite gestanden, er ist auf der falschen Seite gestanden im Kalten Krieg, hat Kommunisten gut gefunden, kommt aus einer Familie, die Kommunisten immer gut gefunden haben. Also, ich meine, er muss sich ja täuschen. Aber, was ich auch noch wichtig finde, du bist ja auch sehr angelsächsisch verbunden. Ich meine, es ist natürlich schon ein wahnsinnig eklatanter Unterschied zwischen den angelsächsischen Medien und den deutschen Medien. Und da muss ich einfach sagen, die Deutschen sind blind. Also, die meisten Medien haben das falsch eingeschätzt, überschätzen immer wieder die Russen. Und ich meine, Putin-Versteher, die Hochburg von der Putin-Versteher ist Deutschland. Muss zu tun haben, auch ein bisschen mit der Geschichte, dass die Deutschen halt mit den Russen eine eigenartige Beziehung haben und so weiter. Und die immer wieder überschätzen und die Amerikaner wollen es immer unterschätzen. Das ist auch ein Wesen, das sehr deutsch ist, meiner Meinung
nach. Okay, ein Ableger hat sie in der Schweiz mit dem Roger Köppel. Putin-Versteher hat vor kurzem in einem Tweet geschrieben, wenn du Krieg führst, gewinne ihn. Wenn du ihn nicht gewinnst, verhandle. Der Westen gewinnt ihn nicht in der Ukraine. Ist alles falsch. Also man müsste sagen, du sollst keinen Angriffskrieg führen. Wenn, dann musst du ihn verlieren und der Putin wird ihn verlieren und nicht der Westen, wie der Köppel prophezeit und wohl auch hofft. Der Westen wird nicht verlieren, der Putin wird verlieren.
Und ich würde noch etwas anderes betonen. Angriffskriege sind im Fall die meisten gescheitert in der Weltgeschichte. Das ist nämlich auch noch etwas, was die Leute viel zu wenig wissen. Es ist unglaublich schwierig, einen Krieg zu gewinnen. Der Aggressor hat immer einen Nachteil und von dem her ist die Ausgangslage für die Russen von Anfang an verzweifelt gewesen. Und wer das nicht gemerkt hat, der hat, ja, der hat das sehr falsch
eingeschätzt. Also man muss natürlich sagen, wie soll jetzt das weitergehen? Der Macron hat vor kurzem noch gesagt, man dürfte Putin nicht demütigen. Das ist grotesk, ein Kriegsverbrechen bei Laune halten. Das ist der falsche Ansatz. Er muss den Krieg verlieren. Alles andere ist eine Katastrophe, nicht nur für die Ukraine, sondern für Europa. Und der Macron, der jetzt wieder telefoniert hat über das Wochenende mit dem Putin, hat sich da auch, glaube ich, ein bisschen aufs falsche Gleis begeben.
Absolut, aber die Franzosen haben natürlich das gleiche Problem ein bisschen wie die Deutschen. Oder meine, es ist ja peinlich für die Europäer, und ich rede jetzt mal für die zwei führenden Mächte von der EU, ist es eben peinlich, dass sie eigentlich eine Nebenrolle spielen. Und warum? Weil sie keine Armee haben, sie können nichts mehr machen. Und die wichtige Rolle spielen die Amerikaner und Briten, dann noch Polen und Tschechen. Und das ist für den Macron natürlich auch eine Demütigung. Und er hat es aber immer noch nicht eingesehen. Er probiert es immer wieder und hat das Gefühl, ja, eben weil man Französisch redet, hat dann der Putin unglaublich viel Eindruck. Also es ist wirklich naiv. Und es zeigt auch die Grenzen von dem Politiker.
Ja, und es zeigt auch die Grenzen vom Politiker Putin. Er wackelt, Kritik in Russland nimmt zu. Sogar sein Bluthund, der Ramzan Kadyrov, der tschetschenische Schlechter, distanziert sich von ihm, weil ja niemand auf der Seite von einem Verlierer sein will. Er sagt, die sind schlecht ausgebildet, die Truppen etc. etc. Und jetzt redet man ja davon, dass in Cherson, wo man das Gefühl hat, dort fängt der Angriff an, dass es dort jetzt auch zusammenbricht in der russischen Front und dass sich Wände ergeben. Also es passiert es nicht nur im Osten, sondern es könnte jetzt gerade noch im Süden weitergehen.
Absolut, aber sie haben noch nicht verloren. Gell? Man muss jetzt auch aufpassen, dass man sich nicht
trägt. Habe ich auch nicht gesagt, ist klar.
Von der guten Nachrichten.
Aber das Momentum. Weißt,
ich traue den Russen schon noch zu, dass sie zum Beispiel wirklich den Krieg dann erklären. Oder das ist das Interessante gewesen bis jetzt. Der Putin hat selber gemerkt, das ist ein Krieg, der nicht populär ist, wenn die Leute wirklich merken, was es kostet und wie viele Leute da sterben. Und hat ihm immer gesagt, eben, es ist nur eine Sonderoperation, es ist kein Krieg. Also tut er auch nicht die Leute richtig voll mobilisieren. Wenn er das macht, hat Russland schon unglaublich viele Leute. Und dann ist noch nicht, also der Krieg ist noch nicht gewonnen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man das häufig sagt. Nicht, dass jetzt der Westen plötzlich, und ich denke jetzt vor allem die Amerikaner und Briten, dass die plötzlich finden, ja, jetzt ist eigentlich gut, jetzt müssen wir nicht mehr so viel Waffen schicken, jetzt müssen wir nicht mehr so viel helfen und so weiter. Ja, ja, aber die Gefahr besteht, oder? Wenn man jetzt fest das Gefühl hat, ja, jetzt ist passiert, jetzt
nein,
ist Dürre und so weiter.
Es ist nicht passiert, aber besteht. Auch wenn der Putin den Krieg erklärt, dann kann er nicht einfach hunderttausende Soldaten, ausgebildete Soldaten in den Krieg hineinrühren, die gibt es nicht. Er hat ja Gefängnis schon halb geklärt, er hat auch andere Leute mit Geld hat er angelockt, aber die sind zum Teil ganz schlecht ausgebildet gewesen, die er angebracht hat. Auch die Miliz aus Luhansk und Donetsk, die sind einfach überrannt worden. Und im Gegensatz dazu, der gestern, der Zelensky, hat eine grossartige Rede gehalten. Ein Gedicht, so blutschweiss- und tränenmässig wie der Churchill, schwört sein Volk auf schwere Zeiten und sagt, man werde nicht kapitulieren. Wenn es darum geht, Opfer zu nehmen, ja, ja, wir nehmen alle die Opfer, aber wir wollen nichts mehr mit diesen Russen zu tun. Und das hat mich wieder total beeindruckt. Das ist ja lächerlich gemacht, das ist ein Komiker und so. Aber der wächst immer mehr in die Rollen rein, Markus.
Absolut. Und es ist natürlich auch klar, dass die Leute den lächerlich machen, weil es ist einfach nicht vorgesehen gewesen, dass erstens die Ukraine überhaupt das Nationalbewusstsein hat, oder? Man hat ja immer behauptet, also vor allem die Russen haben das behauptet, und dann im Westen hat man den Schrott dann erzählt und gesagt, ja, nein, die sind ja gar kein richtiger Staat und so weiter. Und dann hat man immer gesagt, die sind wahnsinnig korrupt, und das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ein korruptes Land darf sich auch verteidigen. Also das ist auch eine komische Logik gewesen. Nein, und was eben ganz wichtig ist, und das finde ich auch für uns Schweizer wichtig, zeigt einfach, wenn du für eine gute Sache kämpfst, wenn du dein eigenes Land verteidigst, dann hast du eine Energie, eine Motivation, eine Macht, die absolut sagenhaft ist. Und wenn du für die falsche Sache kämpfst, dann gewünschst du eben nicht.
Eben, und in Deutschland jetzt kommen immer mehr Stimmen, man sollte auch Panzer liefern, Leopard 2. Man zögert dort immer mehr, und mittlerweile könnte es sogar sein, dass Russland mehr Panzer an die Ukraine geliefert hat als die Deutschen, nämlich die, die es alle stehen gelassen haben in Isium und wo sie davor gerannt sind, was ja grotesk ist.
Genau, und es ist auch peinlich für die Deutschen, die jetzt so viel zögert haben, wie sie immer Angst haben vor Putin. Jetzt haben sie eigentlich alles nicht. Sie haben kein Gas mehr, das hat er gemacht, und gleichzeitig gehören sie dann wahrscheinlich nicht zu den Siegern. Also wenn die Ukraine gewinnt, dann sicher nicht wegen der Deutschen. Das ganze Prestige, ich sage es nein, von Frankreich und Deutschland innerhalb von Europa, ist schwer angeschlagen mit dem, wie sie sich jetzt verhalten haben in der Ukraine.
Okay, reden wir über das zweite grosse Thema von der letzten Woche, Königin Elisabeth, eine historische Figur. Ich mag mich erinnern, 1952 bin ich 7 Jahre alt gewesen, Krönung habe ich gesehen, glaube ich, die erste internationale Fernsehübertragung war schwarz-weiss. Und jetzt, 70 Jahre später, ist sie gestorben. Damals, Großbritannien, ein Weltreich mit riesigen Kolonien. Alles ist weg, das Commonwealth ist kaum mehr als eine Farce. Jetzt wollen sogar Schotten noch weggehen. Wirtschaftlich, nach Brexit, Corona und Boris Johnson, Verarmung von der grossen Bevölkerungsreihe. Und das alles mit Prunk und Pomp während Tag, das wirkt anachronistisch. Man will etwas vorspiegeln, was es gar nicht mehr gibt.
Ja gut, also wir haben jetzt vorher geredet über Aussenpolitik und wer fähig ist und wer unfähig ist. Und auch das Abwickeln vom British Empire, muss man jetzt einfach zugeben, auch das ist eine Erfolgsgeschichte. Wenn du das vergleichst mit den Franzosen, wie sie Mühe hatten in Algerien, Indochina, grauenhafte Kriege sind nötig gewesen. Aber England hat das nicht gemacht. England ist so weit, ich meine, ich habe extra letzte Woche, wo die Queen gestorben ist, habe ich sogar indisches Fernsehen geschaut. Und ich meine, da können wir, da können wir Tränen, wie die Inder über das British Empire reden und über die Queen. Das ist absurd. Also du siehst, das ist so ein unglaublicher Erfolg gewesen, trotz allem, das British Empire, weil die Leute
aber
auch
alle noch
Englisch reden. Ja, ist ja gleich, ist ja okay. Aber jetzt, ich meine, England profitiert immer noch davon, dass Englisch die Weltsprache Nummer 1 ist. Das ist einer der grössten Vorteile, die das Land überhaupt hat. Und das kann man eben nicht wegnehmen. Und ich glaube, wenn du jetzt sagst, Prunk und Pomp, ja, das ist ja genau der Punkt, warum die immer wieder erfolgreich gewesen sind, weil sie an gewissen Sachen einfach festgehalten haben. Die haben nicht gefunden, 1940, wir müssen uns auf den Kopf stellen. Die haben 1914 nicht das Gefühl gehabt, jetzt ist die Zeitenwende, alles ist anders. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Stärke der Engländer, wo du die ganze Geschichte schauen kannst. Sie sind immer die gewesen, die einfach eine gewisse Tradition hatten und gleichzeitig unglaublich modernisiert haben. Die Industrialisierung ist auch aus England. Also aus meiner Sicht gibt es eigentlich kein erfolgreiches Land als England. Und ob jetzt da 2 Jahre Corona denen wahnsinnig zugesetzt haben, natürlich war die falsche Politik von Boris Johnson. Ich habe es 1000 Mal gesagt. England hat eine Zukunft, viel mehr noch eine Zukunft als die meisten Länder
vor Europa. Nein, England steht vor einer Verarmung von grossen Bevölkerungskreisen. Und die Royals, die jetzt so im Zentrum stehen, ist doch eigentlich ein trauriger Haufen. Verstritten, teilweise ausgestoßen, wenig Würde ist geblieben. Und die tun jetzt irgendwie Action machen. Und was mich so gestört hat, da stirbt die Mutter von denen. Und am nächsten Tag geht der Charles an und lässt sich Blumen geben und lässt sich feiern etc. Es gibt keine Trauerzeit von 3 Tagen oder 7 Tagen, wie es das in verschiedenen anderen Religionen gibt. Sondern es waren schon Feierlichkeiten für den neuen König. Nicht einmal eine Sekunde hat man eingehalten und hat trauert, habe ich das Gefühl gehabt.
Na gut, ich weiss nicht, wie es war, seit der Vater gestorben ist von der Queen.
Ist ja ähnlich
gewesen. Das ist ja wieder, eben, das ist ja das Geheimnis
von
der Monarchie. Stirbt der Monarch und der Nachfolger steht schon bereit.
Und lässt sich feiern.
Der Spruch auch, ja, es ist der König, es lebe der König. Also, ich meine, das ist, Der König ist tot, es lebe der König. Das ist schon immer so gewesen,
dass aber dass man das in der
eigenartigen Übergang hast.
Mit den Blumen, ja, muss, und das habe ja, ich.
Mein Gott.
Ich meine, wo meine Mutter gestorben ist, hätte ich dann nicht am nächsten Tag.
Bist du ein König?
Nein, aber ich hätte nicht wollen,
bist eine
in eine Situation reinkommen, wo ich muss überall lächeln und höflich sein und offen sein und mich freuen, ja, und gut. So. Das will ich nicht, oder? Ich weiss nicht, wie es dir geht.
Ja. Ja gut, aber wir sind ja, die Chance ist nicht gross, dass wir jetzt noch König werden. Also wir haben, wir können uns mal noch melden.
Nein, es geht ums Menschliche.
Aber Roger, das Menschliche spielt eben keine Rolle. Und das ist ja genau der Witz von dieser Institution, dass die Institution viel grösser ist und viel wichtiger ist als die einzelnen Leute. Ich halte nicht wahnsinnig viel von Prinz Charles. Einfach grundsätzlich, auch vom Charakter her und so. Ich traue dem nicht so viel
ist
zu.
Ist König Charles.
Der Queen. König Charles, Entschuldigung. Ich traue dem nicht so viel zu, und das Interessante ist doch gleich, dass er nachher eine Rede gehalten hat, wirklich eine sehr gute Rede, wo, wie ich gehört habe, er zum grössten Teil selber geschrieben hat. Er ist jetzt auch am Amt gewachsen, wie der Zelensky auch. Ich muss dir sagen, die Institution ist so hurenstark, dass du eigentlich sogar Leute kannst haben, die vielleicht unfähig sind, spielt keine Rolle. Anders als in der Politik spielt es da nicht so eine Rolle. Aber ich würde es auch betonen, ich bin nicht ein Monarchist. Das ist ja die Monarchie in England deswegen.
So.
Nein, die Monarchie in England ist eben deswegen so irrsinnig gut, wie sie ja unpolitisch geworden ist, oder sagen wir auf eine andere Art.
Ist politisch. Ja nicht unpolitisch, weil der Premierminister muss ja jede Woche dort hingehen.
Ja, aber er hat nichts mehr zu sagen. Der König kann in die Tagespolitik nicht mehr eingreifen.
Aber er redet immer mit Premierministerin oder Premierminister.
Ja, schon recht. Wir reden auch ab und zu mit Politikern und haben nichts davon. Also das bringt ja nicht viel.
Das ist dein Schicksal.
Ja, selbstverständlich. Nein, aber schau mal, das ist doch der Punkt. Sie dürfen die Tradition bewahren, die ich vorher erwähnt habe, warum das Land eines von diesen Ländern ist, wo am glücklichsten modernisiert hat in den letzten 500 Jahren. Es gibt nur noch ein Land, das es gleich gut gemacht hat, und das ist die Schweiz. Und in der Schweiz ist es ähnlich, dass wir eine komische Mischung haben zwischen stockkonservativ und total progressiv.
Roger, hast du nicht so viel Verständnis dafür, weil du keine Ahnung hast von Geschichte.
Aber das ist wirklich ganz, Roger, da können wir länger darüber reden, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Es ist ein Unsinn, weil natürlich die Nation, die am meisten für sich gemacht in den letzten 200 Jahren, sind die USA, oder? Und die
Was? Ja, dort ist es genau gleich. Aha. Schau mal, wie religiös die sind. Schau mal, wie religiös das Land immer war. Ja, das ist genau der gleiche Punkt. Und das ist übrigens auch die angelsächsische Tradition vom Common Law, die immer geblieben ist in Amerika, die genau die gleiche Rolle gespielt hat. Nein, das stimmt nicht.
Das gut, jetzt hast du gerade noch Kurve gehabt. Machen wir eine kurze Pause und reden dann über die Abstimmungen.
Einfach keine Geschäfte mit dubiosen Unternehmen abschließen. Einfach alle Businesspartner identifizieren. Einfach alle Geschäftsbeziehungen auf Herz und Nieren prüfen. Einfach aktiv gegen Geldwäsche vorgehen. Und einfach den eigenen guten Ruf pflegen. Lassen Sie Compliance-Daten für Ihr Business arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Vor Abstimmungen reden wir mal immer wieder, wo wir stehen und wie wir werden abstimmen. Fangen wir an mit der Massentierhaltung. Deine Meinung, Markus?
Da stimme ich Nein mit grosser Überzeugung.
Mhm. Und ich stimme Ja mit grosser Überzeugung. Hast du die schlimmen Tierbilder gesehen? Mit Garno Migros, ein vorbildliches Unternehmen. Hast du gesehen, wie dort die Hühner gehalten werden? Katastrophal, Tierhaltung in der Schweiz nach allen Jahren, wo man da das zum Thema gemacht hat. Und jetzt will man das verbessern. Und der Markus Somm stimmt mit grosser Überzeugung Nein.
Ja, weil man zwar sagt, man will es verbessern, man will das Gegenteil erreichen. Wenn die Massentierhaltungsinitiative durchkommt, die hat teilweise Vorschriften, die so weit gehen, dass praktisch die ganzen Schweizer Bauern, die zum Beispiel jetzt in der Geflügelzucht sind, die hören auf. Es wird kein Hühner mehr, werden keine Hühner mehr produziert oder Bulle werden nicht mehr produziert in der Schweiz und nachher werden sie einfach importiert. Oder wir machen Einkaufstourismus, das wird noch viel wichtiger werden.
Hä, was?
Es ist, schau mal, es ist der Klassiker von etwas, das eine gute Absicht hat und das Gegenteil erreicht. Ich bin absoluter Tierfreund. Ich finde auch, die Massentierhaltung muss man unbedingt immer noch reformieren, obwohl wir eines der strengsten Tierschutzgesetze haben von der Welt. Gibt es dort noch Luft nach oben, da kann man etwas machen. Aber die Vorschläge, die jetzt hier gebracht sind, sind Unsinn und sie werden genau das Gegenteil erreichen von dem, was man jetzt verspricht.
Also, ich bin Partei vielleicht, ich bin praktisch fleischlos seit 35 Jahren und komme immer neue Argumente über für die Haltung, neben dem Tierwohl, neben der Ablehnung von der Massentierhaltung, Gesundheit, weil rotes Fleisch ist nicht gesund, es ist Umweltschutz. umweltschädlich, der Methanausstoß ist gefährlich, der Wasserverbrauch ist enorm und das Billigfleisch, das immer mehr kommt aus dem Ausland, ist verheerend. Während Corona hat man das so richtig zur Kenntnis genommen, die Firma Tönnies in Deutschland, dort hat es auch schlimme Zustände gegeben in diesen Fabriken mit Fremdarbeitern. Er wollte jetzt in die Schweiz kommen und wollte eben so Billigfleisch machen und das ist meiner Meinung nach eine völlig falsche Entwicklung. Wir sollten nicht mehr Fleisch essen, sondern weniger Fleisch essen.
Also erstens essen wir weniger Fleisch. Der Fleischkonsum pro Kopf in der Schweiz hat abgenommen in den letzten, seit etwa 1995 stetig abgenommen. Und jetzt ist er etwa 50 Kilo pro Kopf pro Mensch. Das ist das Gleiche. Und stagniert. Man bringt ihn wahrscheinlich nicht mehr wahnsinnig viel runter, weil das ist alles vor der
Zeit, jetzt gibt es Alternativen.
Das Mode geworden ist vegetarisch. Ja, dann geht es noch ein bisschen runter. Aber der Punkt ist nicht das. Ich habe nichts dagegen, wenn die Leute weniger Fleisch essen und das freiwillig machen. Aber der Punkt ist, wenn du die Massentierhaltung Initiativen an, nimmst, hast du genau die Zustände, die du vorher beklagt hast, werden zunehmen. Wir werden noch mehr Billigfleisch haben in der Schweiz, noch mehr importieren. Mal, weil die Leute hören nicht auf, Fleisch essen, Markus, wenn der Roger Schawinski sagt, das ist nicht gesund.
Markus,
so ist es eben nicht.
Du musst die Initiative lesen, auch Fleisch aus dem Ausland muss die Kriterien erfüllen. Man kann das nicht umgehen.
Genau, mal. Dann gehst du einfach ins Ausland einkaufen. Das ist ganz einfach. Der Einkaufstourismus wird massiv zunehmen.
Das ist das einzige Argument.
Das ist das wichtigste Argument. Schau mal, Roger, es ist der alte Glaube der Grünen, dass du mit Verbot kannst die Leute in ihrem Verhalten verändern. Und wir sehen es jetzt selber
bei den höheren Strompreisen
und bei den höheren...
Man will nur die Missbrüche.
Die Missbrüche
bei der Tierhaltung will man verbieten.
Kann man nicht ändern. Es wird verreckter. Es wird verreckter, weil wir jetzt in der Schweiz haben wir ein Tierschutzgesetz, das eines der strengsten ist in Europa. Wenn nachher unsere Bauern aussteigen aus der Fleischproduktion, dann können wir Fleisch über aus Polen, Tschechien und Ungarn. Viel Vergnügen, guten Appetit.
Du musst zuhören. Das wird genau den gleichen Kriterien unterstellt werden. Und
ja,
da kann man. Ja, und dann ist
aber hast du das Gefühl, Menschen reden?
Dann hat man vielleicht teures Fleisch, aber man hat weniger Missbrauch bei diesen Tieren und man hat auch gesünderes Fleisch, oder? Und
das jetzt
hat
Roger.
Man die Alternativen, ich weiss nicht, ob du das schon mal probiert hast, es gibt vegane Alternativen zum Fleisch und da muss man kein Tier quälen. Markus,
ja,
du grosser Tierfreund.
Ich habe nichts dagegen. Ich finde das alles gut, aber du wirst es nicht anbringen, indem du den Preis erhöhst für Fleisch. Das ist das Gleiche wie jetzt, wo man sieht, der Benzinpreis geht rauf und die Leute fahren nicht weniger.
Ja,
es ist ein Irrglaube, Roger, dass du das Verhalten so von den Menschen einfach ändern kannst. Wir essen jetzt 50 Kilo pro Jahr, pro Kopf. Hast du das Gefühl, nur wegen dieser Massentierhaltungsinitiative tun die Menschen plötzlich die Hälfte vom Fleisch essen?
Sie gehen auf Konstanz,
wo es billiges rumänisches Fleisch überkommt.
Also gut, also du hörst einfach nicht zu. Das könnt ihr dann nicht in die Schweiz reinbringen. Nein, das könnt ihr nicht. Sie müssen Schmuggler sein, oder? Also
du hörst einfach nicht. Nein, das stimmt nicht, Roger. Du kannst heute in Konstanz einen gewissen Betrag von Fleisch kaufen. Du kannst zum Beispiel, du persönlich gehst für 5 Kilo Fleisch kaufen. Das ist kein Problem.
Also,
das ist einfach nicht wahr.
Ich finde das so ein schwaches Argument, dass mit dem
Einkauf. Das ist das beste Argument. Was ist denn sonst gefolgt? Dann hast du ja das Gefühl, dass die Leute einfach einen doppelten Preis nachher zahlen.
Also, Markus, der Einkaufstourismus hätte jetzt massiv zunehmen müssen, weil der Euro so runtergegangen ist, oder? Hat aber nicht zugenommen, Markus. Ist nicht passiert. Jetzt, früher war es 1,20, dann 1,10, dann 1,5, jetzt ist es 95 Rappen. Es wird immer billiger im Ausland und die Geschäfte in Lörrach sind nicht voll von Schweizer und in Konstanz.
Also da kann ich dir jetzt sagen, aus meiner langen, langen Zeit in Basel, das ist wahnsinnig, der Einkaufstourismus, der hat jedes Jahr noch zugenommen.
Nein, der hat eben nicht zugenommen.
Wenn er jetzt abgenommen hat, ist das wegen 2 Jahren Corona, weil du praktisch nicht mehr hast auf Deutschland können und hast noch 300 Mal die Maske anlegen. Das ist der Hauptgrund gewesen. Der Einkaufstourismus, wo ich in Basel gsi bin, hat jedes Jahr dauernd zugenommen. Und zwar einfach, weil die Preise sind natürlich viel tiefer. Ich bin jetzt gerade über das Wochenende in Frankreich gewesen. Wenn du in einem französischen Supermarkt, und zwar höchste Qualität, ich meine, das ist also schöner, muss man auch mal sagen, viel schöner als Migros, viel schöner als Coop. Die könnten mal etwas lernen von den Franzosen, wie man gute Supermärkte baut. Die Amerikaner machen es ähnlich. Nein, ist wahnsinnig. Und die unglaublich guten Waren, und das ist alles halb so billig wie bei uns. Das gibt einen riesen Anreiz.
Ich mache jetzt gerade das Kreuzatili hier von unserem Studio. Markus sagt etwas Positives über Frankreich.
Das erste Mal. Das stimmt. Ich bin beeindruckt.
Reden wir über AHV. 65 für Frauen ist angesagt, nicht mehr 64. Deine Meinung dazu?
Ja, das ist ein No-Brainer.
No-Brainer, finde ich auch. No-brainer. Ist immer noch viel zu tief, eigentlich. Weil, wo das der Herr Bismarck vor 140 Jahren das erste Rentensystem eingeführt hat, hat er Rente gemacht, ab 70 sogar. Dann später auf 65, hat es viel tiefere Lebenserwartung gegeben. Und was mich jetzt stört in dem Ganzen, wie der Abstimmungskampf geführt wird, ist also aufgezeigt worden, wie die Linken da gelogen haben und gesagt haben, wenn man Ja stimmt, dann tut man eigentlich etwas unterstützen. Das ist schon beschlossen ist, dass es dann auf 67 hochgeht. Das ist eine Verluderung auf der linken Seite. Da habe ich also wirklich stossend empfunden. Und ich bin überrascht, dass du nichts dazu sagst. Ausgerechnet du.
Ja gut,
das ist ein Stichwort für dich, Markus.
Ich reg mich so viel über die Linken auf, muss nicht überall. Nein, ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, aber ich kann mich täuschen, sie sind verzweifelt. Sie wissen selber, dass das nicht durchkommt und bringen jetzt immer dümmere Argumente. Ich finde eigentlich schlimmer die Argumente, die sie gesagt haben, behauptet haben, Frauen werden benachteiligt. In der AV, das ist einfach schlicht falsch, das stimmt einfach nicht. Und in der zweiten Säule stimmt es eigentlich auch nicht, weil die Renten sind tiefer, weil sie Teilzeit arbeiten, vermehrt Frauen.
Ja, aber das sagen sie natürlich und? Nicht der Job von den Frauen, sondern das ist vielleicht auch aus anderen Gründen arbeiten, Teilzeit, weil sie unter anderem Kinder bekommen.
Ja, aber sie sind ja nachher verheiratet mit einem Mann, der Vollzeit arbeitet. Und ich glaube, bei euch ist es auch so und bei uns ist es auch so, dass man nicht das Einkommen aufteilen tut, ausser man tut sich scheiden lassen. Und dann ist es 50-50, dann kommst du als Frau die Hälfte über von den ganzen Rentenansprüchen.
Gut, aber Mann. Es gibt auch Frauen, also, die keinen Mann mehr haben. Also, da sind wir ganz gleicher Meinung. Verrechnungssteuer noch zum Schluss. Gut. Was hast du da für eine Meinung? Nee,
ganz wichtig.
Ich finde es ganz unwichtig, es ist emotionslos.
Damit wir endlich wieder mal einen Erfolg haben an der Steuerfront, das wäre sehr wichtig. Ja, sicher. Das kann ja nicht sein, dass wir die ganze Zeit überall jedes Mal verlieren, wenn wir irgendeine gute Reform
machen. Ja, wir verlieren ja dann vor allem Steuereinnahmen, 275 Millionen.
Wir können dafür, dank der OECD, Mindeststeuer haben wir sowieso schon wieder mehr Einnahmen, also der Staat muss nicht darben. Der Punkt ist doch der, wir haben das Geschäft verloren, völlig sinnloserweise verloren auf Luxemburg, nur weil wir Anreize geschaffen haben für unsere eigenen Unternehmen, dass sie nicht mehr ihre Obligationen ausgeben in der Schweiz, sondern eben in Luxemburg. Und das können wir wieder zurückholen. Also das ist auch ein No-Brainer.
Also für mich nicht, weil vor allem Fakten nicht auf dem Tisch liegen. Wir wissen genau nicht, was passiert, wie viel die Steuerverluste sind, wie viele Arbeitskräfte dann geschaffen werden sollen, die ja da immer auch von Ueli Maurer im Vordergrund geschoben werden. Wie viel dann der Umfang wird sein von diesen Obligationen? Sind es dann 900 Milliarden aufgelegt werden oder 450 Milliarden? Es ist alles unsicher und es erinnert mich an die Steuervorlagen in den Zeiten von Hans-Rudolf Merz, wo dann nachher die Realität ganz anders war, als man es im Vorfeld gemeldet hat.
Nein, das sind auch alles richtige Vorlagen gewesen. Und auch dort hat die Linke genau die gleiche Propaganda gemacht wie bei der AHV. Die Hälfte hat einfach nicht gestimmt. Und bei der Verrechnungssteuer, ich sage es noch einmal, das ist jetzt also richtig, das ist wirklich also ein absoluter No-Brainer.
Also
wer das nicht mal, aber Roger, das enttäuscht mich.
Nein, es ist einfach
nicht eine Frage von politischer Einstellung, das ist eine Frage von Intelligenz.
Nein, es ist danke vielmals. Ich finde, es ist eine Zwängerei, dass man auch natürlich die Steuerflucht tut, natürlich auf diese Art und Weise erleichtern und so weiter und so fort. Ich muss immer, wenn ich meine Obligationen habe, muss ich das angeben, Verrechnungssteuer. Die das dort dann haben, nachher später, die das nehmen, die müssen das nicht mehr angeben. Und das gibt dann Steuerverlust, Markus. Das ist ein No-Brainer, Markus.
Nein, die Ausländer, die sind jetzt schon nicht da. Genau aus dem Grund. Wenn du Steuerflucht willst machen, dann gehst du sowieso nicht mehr in die Schweiz. Das ist sowieso vorbei.
Eben, und aber nachher kannst du in die Schweiz
machen. Die Verrechnungssteuer lebt von diesen armen Sichern, die Ausländer sind. Wo für die ist es zu aufwendig, die 35% zurückzufordern. Wo eigentlich nicht dem Staat gehört. Ja, es ist eben so. Die ganzen Einnahmen von der Verrechnungssteuer, die wir haben als Staat, sind nur, weil wir die armen Ausländer eigentlich schröpfen zu Unrecht. Also, weil sie nämlich die 35% nicht zurückfordern, weil das zu viel Aufwand ist.
Das machen doch die Banken automatisch für sie. Hör doch auf.
Nein,
ist ein No-Brainer.
Wie willst du denn Geld einnehmen? Warum nimmst du denn überhaupt Geld ein mit dieser Steuer?
Wir fordern sie zurück.
Ja. Nein, aber wir fordern sie ja immer zurück.
Mhm.
Wir Schweizer wissen ja,
weil wir eine Steuererklärung abgeben,
dann wird es gegengerechnet. Aber da gibt es doch Leute, die offensichtlich nicht zurückfordern, sonst hätte der Staat gar keine
Einnahmen. Also ich bin so froh, dass wir nicht in allen Themen heute einer Meinung sind. Wir haben es gerade noch geschafft. Also in Sachen da jetzige Verrechnungssteuer und dann vor allem mit der Massentierhaltung, das legen wir völlig übers Kreuz. Wenn wir mal schauen, wie es rauskommt, am übernächsten Sonntag, man sollte abstimmen, sagt man immer, die höhere Stimmbeteiligung ist positiv und einen schönen Abend auch. Darum wünsche ich allen einen schönen Abend im Programm von Radio 1.
Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der Emil. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.